Heimatmysterium, der Podcast mit Melissa Schilkeyer und Helene Kauf. Wie? Wer soll das denn aussprechen können?
Herzlich willkommen bei Heimatmysterium.
Dankeschön.
Dritte Folge, erste Gästin.
Yippie, bin gespannt.
Vielleicht kannst du dich ja kurz vorstellen mit Vor- und Zunamen und Funktion vielleicht.
Ja, ich bin Elisaveta Kostenko.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja,
das wusste ich auch nicht.
Ja, voller Name, Elisaveta Jewgenjewna Kostenko. Aber ihr kennt mich unter Lisa. Das ist nämlich die Kurzform. Ich glaube, manche, die sich auskennen mit Nachnamen, werden es vielleicht irgendwie schon entdecken können. Das ist, ich komme aus der Ukraine. Das ist ein ukrainischer Nachname, K.O. Die letzten zwei Buchstaben verraten es oft.
Wie bei Klitschko
zum Beispiel.
Echt? Das wusste ich nicht. Meine Frage, wo wir gerade bei Namen sind auch, geht an dich, Helena. Mhm. Dein Nachname, ne?
Ja.
Kannst du den einmal buchstabieren vielleicht?
Ja, kein Problem. Muss ich aber konzentrieren, okay? Mhm. K-A-U-F-M-A-N-N. Also zwei N, mhm. ein F.
Mhm.
Ja?
Ja, okay. Also jetzt, wo ich das aufgeschrieben sehe, es ist auch viel einfacher.
Ja. Kannst du einfach mitnehmen, den Zettel.
Ja, mach ich.
Okay. Lisa.
Kannst du dich an das letzte Mal erinnern, als dir langweilig war?
Als mir langweilig war. Vorletzten Samstag mal gar nichts vor. Habe mich tierisch drauf gefreut, war auch allein zu Hause. Und dann hatte ich diesen Moment, ich habe mich irgendwie angezogen, wusste, ich will irgendwie raus, zum Bäcker oder irgendwo hin auf dem Markt. Und dann stand ich noch bei so einer halb geöffneten Tür und war mir auf einmal unsicher. Ja, willst du da jetzt hingehen? Oder nicht, aber weiß auch nicht, was sonst. Also ich hatte diesen Tag einfach nicht geplant und war überwältigt davon, so blöde das klingen mag, dass ich nichts vorhabe. Ich eile nicht irgendwo hin, ich habe kein To-Do an dem Tag und kam mir dann so verloren vor und stand in dieser halb geöffneten Tür, habe sie dann erstmal wieder zugemacht und dann die Langeweile einen überkam, was mir sonst eigentlich selten passiert.
Mir war im Zug von Berlin nach Köln sehr langweilig. Und die Langeweile habe ich mit Working Moms gefüllt.
Das war sehr schön. Das ist doch gut. Das ist so eine großartige Serie. Wann hast du denn das letzte Mal etwas Neues gelernt?
Ich glaube tatsächlich eher, ich bin jetzt vor ein paar Monaten umgezogen. Ich habe zusammen mit einem Freund oder Verlobten und einem Freund einen Tisch gebaut. Da habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder was gemacht, was ich so gar nicht sonst in meinem Alltag natürlich irgendwie habe und so richtig gut gefühlt hat. Man hat was geschafft und es steht da. Und
du siehst jetzt jeden Tag.
Ich sehe den Tisch jetzt jeden Tag und denke mir, wow, das war zwar ein harter Tag, aber es steht bis heute. Doch, da bin ich nach wie vor sehr stolz drauf.
Cool.
Ich wüsste nicht, ob ich das nochmal komplett alleine bauen könnte, aber ich könnte sicherlich hilfreiche Tipps geben.
Bauanleitung kommt in den Anhang.
Genau.
So, jetzt haben wir dir abstrakte und vielleicht auch absurde Fragen gestellt, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Aber du hast mit deiner Mama gesprochen und wir haben mit dir gesprochen und ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo meine Liebe, so, ich habe gerade mit Melis telefoniert.
Das ist Lisa, 28 Jahre alt. Sie lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in Deutschland. Geboren wurde sie in Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Kurz nach ihrer Geburt war ihr Vater plötzlich an einem Ort, der knapp 2000 Kilometer weit weg war, Dresden. Hier promovierte der studierte Maschinenbauingenieur. Neuer Job, neuer Wohnort, alles war aufregend, schön und doch die Sehnsucht nach der Familie war zu groß. Also folgten Lisa und ihre Mama dem Vater nach Deutschland. Im deutschen Kindergarten verstand Lisa erst einmal kein Wort. Doch Kinder finden immer eine gemeinsame Sprache. Sie sprechen mit ihren Händen und Füßen, aber manchmal reicht das eben nicht aus, um seine Gefühle und seine Gedanken zu teilen. Dafür hatte Lisa ihre Mutter und ihre Mutter hatte Lisa.
Kinder verstehen sich, glaube ich, auch ohne Sprache. Das war für mich trotzdem eine schlimme Zeit, weil ich ganz auf meine Mama fixiert war. Ich war wirklich so Mama-Kind und meine Mutter und ich, wir waren einfach ein Team zu zweit in einem fremden Land. Wir waren wir beide in diesem Land, wo uns keiner versteht. Und wir haben die Geheimsprache besprochen. So hat meine Mutter das immer genannt. Wir beide hier und wir haben eine Geheimsprache und keiner versteht uns.
Lisa lernte Deutsch. Nicht nur, weil ihre Mutter mit ihr übte, auch weil sie damals keine Folge von GZSZ verpasste. Das war ungefähr dann, als Gerner Rebecca einen Heiratsantrag gemacht, sie ihn abgelehnt und schließlich bei ihm ausgezogen ist. Dann verliebt sich Rebecca in den Psychologen Robert, bis sie schmerzvoll erfahren muss, dass ihr geliebter Robert seine Frau getötet haben soll. Gibt es einen besseren Weg, um deutsche Gepflogenheiten zu verstehen?
Ich konnte die deutsche Sprache nicht. Die Regeln und Sitten der deutschen Gesellschaft waren mir sehr fremd. Nicht einmal kam mir damals in der Zeit der Gedanke in den Sinn, zurück in meine Heimat zurückzukehren, um dort meinen Beruf nachzugehen, die Nähe, die Unterstützung meinen Freunden, Familie zu spüren, die gemeinsame Zeit mit Familien und Freunden zu genießen, wieder genießen zu können. Gleichzeitig war mir aber klar, dass ich immer wieder für meine Familie, das heißt für deinen Papa und für dich, entscheiden werde. Für das Leben in einem Rechtsstaat, wo ich meinen Kindern, das war sicher für mich und ganz klar, mehr Möglichkeiten für ihre Entwicklung, für ihre Zukunft anbieten kann.
Die Familie lebt erst in Dresden, dann in Darmstadt, Magdeburg, Bergisch Gladbach und Ratingen. Lisas Eltern wollten die Welt, von der sie in Büchern lasen, selbst erleben. Die Reiselust hat Lisa von ihnen. Sie lebte in Münster, New York, Seoul, Hamburg, Berlin und hatte eine Weltreise gemacht.
Tatsächlich ist mein Dad eher derjenige, der so eine Reiselust entwickelt hat und er reist wirklich überall um die Welt, war jetzt zuletzt in Bhutan und meine Mutter da quasi mitgeschleppt und das habe ich, glaube ich, auch von ihm, dass ich natürlich auch sehr viel sehen möchte und möchte rumreisen.
Mittlerweile hat sie es zurück nach Düsseldorf geschafft. Ihren 12 Jahre jüngeren Bruder sieht sie jetzt öfter. Die Kostenkos haben sich in Deutschland gut eingefunden. Nach mehr als 20 Jahren haben sie sich in Ratingen niedergelassen.
Nein, es gibt kein Zurück mehr für mich. Mein Mann, meine Kinder vor allem und eigentlich mein Leben ist jetzt mit Deutschland schon fest verbunden. Und das ist gut so. Das ist gut so. Ich freue mich. Ich liebe dieses Leben in Deutschland. Aber diese Urlaube sind trotzdem emotional, weil ich oft das Gefühl bekomme, irgendwelche komische Schuldgefühle bekomme. Das Leben hat sich sehr geändert in der Ukraine, oft zum Positiven, im positiven Sinne. Aber früher, als man wirklich sehr viele Schwierigkeiten hatte mit Lebensmittelversorgung, mit Krankenversorgung. Da hatte ich immer Schuldgefühle, wenn ich jedes Mal meine Heimat besuchte. Schuldgefühle gegenüber meinem Bruder, meine Nichte, meine Cousine. Ich dachte, ich muss etwas hier ausbügeln. Ich habe mich schuldgefühlt, dass es mir in Deutschland in vergleichbarer Weise besser geht. Eigentlich ist es nicht richtig. Mein Mann und ich, wir mussten hier auch schwer arbeiten. Schwer arbeiten und auch für die Kinder da sein. Dieses Schuldgefühl hatte ich ein bisschen nachgelassen, aber es ist trotzdem da.
Auch Lisa kennt das Gefühl, etwas ausbügeln zu wollen. Während ihrer Besuche in der Ukraine will sie etwas zurückgeben. Und das macht sie auch mit viel Quality Time und Haribos und Nutella im Gepäck.
Wenn ich zu meinen Verwandten in die Ukraine reise, es ist nicht wirklich Urlaub, das kann man gar nicht mehr so nennen, sondern ich fahre dahin, um sie zu besuchen. Das ist für mich so, ja, wie soll man das anders darstellen? Ich fahre nicht hin und gucke mir das Land an und mache Sightseeing und entdecke neue Dinge, sondern tatsächlich, wie es bei mir dann aussieht, ich fahre dann zu der einen Omi, verbringe da gern Zeit. Mache mit ihr lange Spaziergänge, koche mit ihr, gehe mit ihr einkaufen, helfe ihr bei Dingen, die sie vielleicht alleine nicht kann. Und dann fahre ich zu der anderen Omi, mache das Gleiche und genieße einfach Abende, wenn man zusammen ist. Was immer ganz witzig ist, weil meine Verwandten wollen mir dann immer Programm bieten, lass mal hier hinfahren und dahin fahren. Darum geht's mir gar nicht. Die zuvor genannten Schuldgefühle oder diese Verantwortungsgefühle sind in den Momenten natürlich sehr, sehr präsent und sehr, sehr groß. Und ich bereite mich nie richtig vor auf die Reise, sondern ich... Abgesehen von natürlich einem Mitbringsinn, aber emotional gibt es ja kaum Vorbereitungen. Aber tatsächlich nach so einer Reise, dann in die Heimat oder zur Verwandtschaft, nach so einer Reise hat man noch so ein paar Tage zur Verarbeitung. Das sind zwei doch sehr unterschiedliche Welten. Das Leben in der Ukraine ist eben ein ganz anderes. In dem Land herrscht gerade Krieg. Der Krieg ist nicht so weit weg von meiner Heimatstadt.
Auch wenn die Heimat zu einem Urlaubsziel geworden ist, die Erinnerungen leben mit jedem Atemzug weiter.
In Deutschland leben wir, also mein Mann, unsere Kinder, du, dein Bruder und ich. In der Ukraine sind die Verwandte geblieben, meine Mutter, deine Oma und meine beste Freundin. Und diese kurzen Urlaube in meiner Heimat sind immer sehr emotional. Und da spüre ich wirklich ganz deutlich, dass mein Herz gerissen ist. Und ein Teil meines Herzens ist in der Ukraine geblieben. Ja. Und da kommen alle Erinnerungen, bei diesen Besuchen kommen alle Erinnerungen aus der Kindheit, Jugend. Da sind die Freundinnen zum Beispiel, mit denen man etwas ganz, ganz Besonderes zusammen erlebt hat. Und das ist nicht immer, das kann man nicht immer mit den anderen Menschen ja später wiederholen. Und ja, so ist das.
Deine Mama hat gesagt, dass sie sich immer noch schuldig fühlt, dass sie, dass sie in Deutschland ist und ihre Verwandten, Cousinen und beste Freundinnen, dass sie in der Ukraine geblieben sind. Denkst du, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Als Kind war es bei mir ja so, waren jeden Sommer in der Ukraine bei meinen Verwandten. Und das war für mich auch ganz normal. Also ich kannte das gar nicht anders. Und dann erst, wo man dieses Verständnis aufgebracht bringen konnte, dass die Länder ja doch unterschiedlich sind und warum und eben auch älter wurde, zu der Zeit hat man natürlich viel reflektiert und da kam auch solche Schuldgefühle, ja, da kamen sie irgendwie auf. Früher war es aber dann eher so, wenn man auch schon angefangen hatte, ein bisschen zu arbeiten und hatte so ein eigenes Taschengeld, was man sich so ein bisschen damit aufpoliert hatte. Und dann stand eine Reise in die Ukraine an. Dann wollte man selber was kaufen und irgendwie tolle Geschenke mitbringen. Und das war für mich was ich mich richtig, richtig gefreut habe. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich war das natürlich, glaube ich, auch ein Weg, dieses kleine Schuldgefühl, was sich auftut, zu kompensieren. Jetzt mittlerweile, ja, hat sich das Schuldgefühl gewandelt in ein Gefühl, dass man helfen möchte. Also ich fühle mich anders wie meine Mutter, glaube ich, nicht ganz so für die Situation verantwortlich, wenn man das so in Worte nennen kann, sondern ich möchte dann eher helfen.
Du warst ja einfach auch super klein. Also du warst ja noch nicht mal alt genug, um für diese Tat nach Deutschland zu ziehen, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Warum hast du dich denn trotzdem dann auch schon irgendwann, als das Bewusstsein da war, schuldig gefühlt?
Ich glaube, letztendlich wird einem ja doch, auch wenn man klein ist, versteht man schon den Unterschied. Es fing dabei damit an, wie, oh, wenn es jetzt irgendwie dunkel wird, dann muss man irgendwie rein. Und für mich war das, warum? In Deutschland durfte man auch noch im Dunkeln irgendwie auf dem Spielplatz spielen oder man musste auf mehr Sachen achten. Ich erinnere mich einmal an einen Nachmittag, da ging es mir irgendwie nicht so gut, da war ich bei meiner Oma in der Ukraine und da war sie ganz aufgeregt, kam zurück vom Markt und meinte, Lisa, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann hatte sie mir eine Banane gekauft. Und sie war überglücklich. Ich konnte das so in ihren Augen sehen, dass ich dachte, guck mal, hier, so wollte mich damit aufpäppeln oder mir was Gutes tun. Und ich, muss ich ehrlich gestehen, dachte, ja gut, eine Banane gibt's bei uns ja überall, ne? Also, ich konnte diese Freude nicht verstehen. Und sie hatte das entdeckt auf dem Markt, hat gehandelt, hat dann diese Banane für einen utopischen Preis gekauft, weil für sie das so was Besonderes war. Und das waren dann so Momente, wo ich dachte, oh, hier ist es dann wirklich irgendwie anders. Und das war das Gefühl, was in mir selber aufkam. Und ich glaube, einen anderen Teil hat dann natürlich aber auch meine Eltern gespielt. Als Kind, man merkt ja, man lässt sich ja auch sehr einfach beeinflussen und man sieht ja auch, wie die Eltern sich geben. Und wenn dann ganz viele Geschenke zum Beispiel mitgebracht werden, das ist ja so ein Gefühl, oh, wir haben mehr, wir schenken jetzt was.
Den Koffer packen mit Sachen, die es dort nicht gibt und die dann den Leuten irgendwie mitzubringen, das kenne ich auch von meinen Eltern. Also wenn wir in die Türkei geflogen sind und da die Familie besucht haben, war halt der Koffer auch immer voll mit Haribo und
Haribo, bei uns Nutella. Haribo, Milka, genau, ja. Ja. Ja, also theoretisch, glaube ich, ähnlich wie du es auch erzählt hast, bei uns war mehr als der halbe Koffer immer voller Geschenke und Sachen, die es nicht gibt. Jetzt zuletzt tatsächlich war vorletztes Jahr zum ersten Mal meinem Freund oder jetzt dem Verlobten gemeinsam da und ein großer Teil war wiederum Geschenke, aber auch Medikamente. Wir haben alles zusammengepackt, was wir hier in Deutschland haben, was man so braucht und was in so eine Hausapotheke gehört, weil in der Ukraine ist es nun mal so, man kriegt nicht immer alles und man weiß auch nicht, ob das Richtige drin ist.
Also, dass es dann bestimmte Sachen vor Ort nicht gibt und man die mitbringt, ist irgendwie so die eine Sache, sag ich mal. Aber du hast gerade auch erwähnt, dass man das ja auch gemacht hat, weil man irgendwie aus Deutschland kommt, aus dem Land, wo es irgendwie wirtschaftlich ein bisschen besser steht als in dem Land, wo man dann hinfährt. Was ja aber total absurd ist, weil, also zumindest war es bei uns so und ich glaube, es war bei euch ähnlich. Bei uns war es so, dass meine Eltern jetzt nicht unfassbar viel Kohle hatten, nur weil sie halt in Deutschland gelebt haben und das halt nur dadurch zu kompensieren oder zu zeigen, dass man im Wohlstand lebt und dann irgendwie die Taschen voll mit Haribo und Nutella macht, ist halt auch so eine absurde Reaktion darauf, um das zu zeigen, dass man irgendwie im Wohlstand lebt.
Ja, total. Meine Eltern sind nicht nach Deutschland gekommen und ich glaube, das ist auch jedem bewusst, aber ich möchte es trotzdem nochmal nennen. Und auf einmal hatten sie einen Job und ganz viel Geld und das ist ja alles gar kein Problem. Es war ein unglaublich schwerer Weg, für das sie auch sehr viel aufgeben mussten und für das sie hart gekämpft haben. Und trotzdem, ich glaube, dieses, warum man dann Geschenke mitbringt, weil man sich einfach bewusst ist, dass man, vielleicht auch andere Möglichkeiten hat. Und wenn man sich die eben erkämpft hat, möchte man das teilen. Das ist ja die Familie. Man hat was erreicht und möchte das einfach zusammen zelebrieren und teilen. Und das ist das vielleicht. Aber ähnlich wie ich, glaube ich, die Koffer vollgestopft habe mit Geschenken und meine Eltern auch, gab es natürlich sowas, aber auch von meiner Familie in der Ukraine. Also wenn wir ankamen, der Tisch wurde gedeckt. Es gab alles, was man sonst auch in Deutschland nicht hatte. Also es gab es natürlich auch andersrum auf einem ganz anderen Level. Aber das war für mich auch immer eine Zeit, wo ich dann meine Heimat kam und ich durfte mir Sachen wünschen, die es in Deutschland nicht gab. Und ich glaube, dieser
was
Moment...
Was war das?
Angefangen von wirklich so Hausmannskost, die dann nur meine Oma machen kann. Das sind keine riesigen Torten gewesen, sowas gar nicht. Aber es war aufgeschnittene Äpfel, dann eben irgendwie so ein Käsekuchen, der sehr, sehr speziell ist für die Ukraine oder irgendwie eine leckere Suppe. Also das, was man irgendwie machen konnte, wurde alles gemacht. Das war dann irgendwie wirklich der erste Moment, in dem man reinkommt, immer so ein Austausch erstmal. Hier, wir haben hier das eine Brot mitgebracht. Ja, und wir haben dann das und das aus Deutschland mitgebracht. Ich würde mich niemals trauen, bis heute, mit leeren Koffer zu meiner Familie zu reisen. Das wäre irgendwie ganz, ganz komisch.
Also bei meiner Familie ist es auf jeden Fall so, dass sie das halt auch hier in Deutschland unter sich machen. Und das ist super anstrengend halt schon mittlerweile. Also so, wenn ich bei meiner Tante bin Und ich sage, okay, ich hätte gerne bitte nur irgendwie Patchouli würde ich gerne mitnehmen, den Salat. Und dann kriege ich natürlich aber nicht nur den Salat, sondern ich kriege dann natürlich auch nochmal die Vorspeise und dann die Nachspeise. Und dann kriege ich auch nochmal irgendwie noch eine Flasche Wein dazu und keine Ahnung, alles, was zu Hause ist. Und ich bin so, boah, Tante, also echt einfach nur diese eine Sache. Und mit meiner Cousine lebe ich jetzt und mit meiner Schwester so eine Kultur, da fangen das an, den Älteren beizubringen, dass wir uns nicht immer überall Geld reinstecken müssen, dass wir uns nicht immer überall Kleinigkeiten schenken müssen, so was anstrengend ist.
Das stimmt schon. Also was ich irgendwie daraus mitgenommen habe, ist bei manchen Sachen auf jeden Fall auch ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Weil immer wenn man irgendwo hinkommt, muss man halt eigentlich was dabei haben, weil man geht halt nicht mit leeren Händen irgendwo hin.
Super unangenehm, wenn man da mal nichts dabei hat, ne? So Sonntag und alle Geschäfte sind zu. Dann gehst du auch mal irgendwie zum teuren Blumenhändler, der noch auf hat am Sonntag, ne?
Ja. Also es ist auf der einen Seite ganz schön, weil man versucht ja irgendwie den anderen Leuten eine Freude zu machen. Aber ja, man kommt halt ganz, ganz schnell in so eine Bringschuld.
Ja.
Auch wenn die anderen Leute, also die Leute auf der anderen Seite, das vielleicht gar nicht so sehr erwarten. So,
aber die tun es ja auch.
Ja.
Und deswegen ist es ja. Aber wenn man sich darauf einigt und sagt, wir beide finden es ja unangenehm, dann lass es doch einfach. Dann fühlen wir uns ja vielleicht beide besser, wenn wir es nicht tun.
Ja.
Naja, auch mal was, ne?
Ja.
Was ich aber noch fragen wollte, Lisa, dieses Gefühl der Schuld, ist das nur gegenüber der Familie in der Ukraine oder ist das auch gegenüber der Familie, die hier ist, also Mama und Papa? Hast du da auch irgendwie das Gefühl, dass du eine Bringschuld hast oder irgendwie eine Entwicklungsschuld oder so? Also durftest du dich nur in die und die Richtung entwickeln, weil man große Erwartungen an dich hatte?
Ich weiß, was meine Eltern alles getan haben, um hier zu bleiben. Ich glaube, alle Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder und alle Eltern tun auch alles dafür, dass es den Kindern gut geht. Von daher sind das wahrscheinlich jetzt meine Geschichte gar nicht so ganz, ganz sonderbare, aber das Gefühl, was ich habe, ist tatsächlich eins, ich habe stark miterlebt, dass dadurch, dass wir öfters immer in der Ukraine waren. Und bis ich 12 war ungefähr, war es gar nicht klar, ob wir in Deutschland bleiben. Das war immer offen zur Diskussion. Wir hatten tatsächlich eine Wohnung auch in der Ukraine. Dann wurde mein kleiner Bruder geboren. Wir haben einen größeren Altersunterschied, ist ein kleiner Nachzügler. Und ab diesem Moment war eigentlich klar, wir bleiben in Deutschland. Und meine Eltern haben auch gesehen, dass wir Kinder einfach hier so in Deutschland so sozialisiert wurden, hier so Fuß gefasst haben, dass für uns es schwierig wäre, in die Ukraine wieder zu kommen. Aber dass es auch für die beiden schwierig wäre, wieder in die Ukraine zurückzugehen. Wir haben die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und das habe ich als kleines Kind miterlebt. Und natürlich erlebt man auch mit, wie die Eltern vielleicht ihre Eltern vermissen oder diese ewig langen Telefonate über die Wochenenden oder auch unter der Woche. Mittlerweile alles per Skype, was auch sehr schön ist. Und man erlebt das als Kind einfach mit. Wenn es zum Beispiel darauf hinausläuft oder darauf hinläuft, ja, was studiert man denn, was möchte man denn machen? Das Gefühl, was ich hatte, ich glaube, dass ich das Gefühl mir selber aufgebaut habe, war solches, dass meine Eltern sehr viel für mich aufgegeben haben. Und das muss ich irgendwie zurückgeben. Das ist ein Gefühl, das hat sich bei mir über die Jahre aufgebaut. Und natürlich, wenn man dann irgendwie als frischer Abiturient vor allen Möglichkeiten steht, man könnte alles machen, war bei mir eher die Sache, was kann ich denn machen, dass ich hier in Deutschland ein gutes Leben habe und so gutes Leben, dass ich das meinen Eltern noch zurückgeben kann, dass sie sich so richtig ausruhen können und auch, dass meine Familie in der Ukraine noch davon profitiert. Wie kann ich denn vielleicht alle glücklich machen?
Hast du dich selber erwähnt in diesem Gedanken?
Das ist ein sehr, sehr hoher Druck, den du dir da aufgebaut hast.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe es gar nicht so sehr gesehen. Für mich war das weniger Druck als eher ein Ziel. Und ich kann, glaube ich, auch nur jetzt so drüber sprechen, weil mir das bewusst wird. Natürlich hatte man dann irgendwie auch im Studium so Momente, wo man dachte, was mache ich denn eigentlich hier oder wozu? Und dann hat sich das so herauskristallisiert und man hat dann gemerkt, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin jetzt in Deutschland. ich habe alle Möglichkeiten, wenn ich jetzt in der Ukraine geblieben wäre, ich sehe, wie es bei meiner Familie und meinen Cousinen war, dass sie nicht einfach mal so alles machen konnten, was sie wollten. Und dachte ich, ich muss diese Chance nutzen. Ich muss diese Chance gut nutzen. Und das hört sich jetzt vielleicht an nach viel Druck, aber es hat sich nicht nach viel Druck angefühlt, sondern eher nach was, ich habe ein Ziel, ich weiß, was ich machen will und hat mir vielleicht ja auch die Entscheidung gewisser Sicht vereinfacht.
Hattest du denn irgendwas genommen? Also hast du das Gefühl, du hast irgendwas verpasst?
Ich glaube nicht, tatsächlich. Oder doch? Das ist echt so eine Frage, die man sich stellen sollte. Ich glaube, ich bin da so sehr stringent und denke mir so, nee, das war alles gut, das ist auch alles gut. Ich habe die Frage tatsächlich gar nicht richtig zugelassen, ob es mir was genommen hat, wenn ich ehrlich bin. Meine Eltern und meine Mutter, er liegt auch viel daran, dass ich mir keinen Druck mache. Sie sieht das natürlich und sie erwähnt es immer. Sie meint, Lisa, du musst nicht irgendwas für uns hier tun. Wir haben die Entscheidung aus unseren freien Stücken gewählt und klar, wir wollten, dass ihr ein schönes Leben habt, aber du bist nicht dafür, also du musst dafür nichts zurückgeben. Das ist immer nett gesagt und ich höre das auch und ich nehme das auch an. Aber das ist nichts, was man so ablehnen kann, glaube ich.
Also ich habe das Gefühl, dass du halt aus dieser Verantwortung herausgewachsen bist, weil du halt irgendwie das, du erkennst halt, okay, wie kann ich es so positiv wie möglich für mich gestalten. Aber du musst es trotzdem da durchgehen. Du musst es halt dich trotzdem jahrelang schuldig fühlen. Wie ist es bei deinem Bruder? Hast du das Gefühl, dass er das mit dem gleichen Gefühl aufgewachsen ist?
Bei mir war es so, ich glaube, ich habe, wenn man das überhaupt so benennen kann, eine engere Bindung zu meiner Heimat, weil ich dort aufgewachsen bin und wir waren eben jeden Sommer da. Mhm. Mein Bruder war wirklich nach Jahren, da war der schon, ich bin mir gar nicht sicher, aber bestimmt erst schon 10, vielleicht auch ein bisschen jünger, dann müssen wir das mal korrigieren später, war das erste Mal in der Ukraine. Okay. Also wirklich, da wo der kein Kleinkind mehr war. Schuld oder dieser Gedanke spielt bei ihm überhaupt keine Rolle. Was ja sehr schön ist und sehr positiv. Es freut mich auch für ihn. Auf der anderen Seite steht das manchmal zwischen unserem Verhältnis, zwischen mir und meinem Bruder, weil ich dann das Gefühl habe, er schätzt gewisse Dinge nicht. Und er ist eben im Wohlstand aufgewachsen. Meine Eltern haben sich hier einiges erarbeitet. Und ich habe aber diese Reise bis dorthin oder diesen Weg eben mitgemacht bei mir. Und ich kann mich noch sehr gut, obwohl ich sehr, sehr klein war, sehr, sehr gut an das Leben da erinnern. Und wir hatten nicht viel Geld und dann wurde wirklich jeder Pfennig damals noch umgedreht. Und ich musste für jedes Überraschungsein der Kasse sowas von betteln und habe es eben nicht immer bekommen, was auch total klar ist. Mein Bruder dagegen, der kennt das gar nicht. Wenn wir dann mal essen sind, was auch nicht so häufig vorkommt, wir haben gar nicht das so sehr in unserer Tradition, dass wir in Restaurants gehen, sondern in der Familie einfach gerne irgendwie zu Hause und kochen. Aber wenn wir dann mal ins Restaurant gehen und er sich dann die zweite Cola bestellt, er juckt mich schon überall und kribbelt in den Fingern und ich denke, mein Gott, warum stellt er sich jetzt das zweite Getränk, was ja total albern ist. Und dann muss ich mich auch immer selber auf die Zunge beißen und denke mir, mein Gott, warum empfindest du das jetzt als komisch? Nur weil du dir jetzt kein zweites Getränk früher bestellt hast, das heißt ja noch lange nichts. Er ist anders aufgewachsen und er hat, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl für die Heimat.
Du sagst die ganze Zeit Heimat für ihn auch mit?
Ja, das wollte ich auch. Also ich wollte auch fragen, also sagst, ist die Ukraine für dich deine Heimat? Sorry. Ist es das, worauf du hinaus wolltest auch?
Ja, und anlehnt an diese Frage halt, ob das für ihn auch die Heimat ist, ne?
Genau, ich glaube, Heimat habe ich jetzt hier erwähnt, damit man es versteht, auf was ich mich beziehe. Für ihn ist Deutschland seine Heimat. Für mich auch, glaube ich. Ähnlich wie bei euch beiden in euren Erzählungen ist es aber dann so, dass wenn man dann in dem Land ist, aus dem man kommt, hat man eben ein ganz bestimmtes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob nicht das Gefühl vielleicht auch Heimat ist. Also, dass man dann zwei Heimaten hat. die Gerüche, die Stimmung, die Geräusche, alles, was ich eben von klein auf kenne, was mir sehr, sehr bekannt und eben familiär vorkommt. Ich glaube, man hat dann irgendwie doch zwei Orte, an denen man sich eben so wohl fühlt, aber in ganz unterschiedlichen Art und Weisen. Mhm.
Muss ja auch nicht nur ein Ort sein. Genau. Oder überhaupt ein Ort.
Ja, stimmt.
Ja, danke, dass du so offen warst mit uns.
Gerne.
Und jetzt frage ich, möchte noch jemand Chai?
Ja, ich.
Okay.
Bye-bye.
Ciao.
Ich habe meinen Bruder nichts gefragt, nee, zu dir. Aber
diese ganz prominente Zentrum bestellt.